Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Und hallo, Alexander.
Ja, hallo, liebe Anja. Ich freue mich auch, dass wir wieder dabei sind und lass uns über Politik reden.
Aus aktuellem Anlass.
Ja, sehr aktuell.
3 Landtagswahlen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und da müssen wir, wenn man einen politischen Podcast macht, auch wenn wir jetzt nicht in den Ländern unterwegs sind und du auch nicht, aber da müssen wir eine Folge zu machen, das ist doch klar.
Ja, natürlich. Man würde ja sonst denken, haben wir eigentlich noch so einen Blick für das, was gerade sich an möglichen Umwälzungen vollzieht. Also deswegen sollten wir vor allen Dingen natürlich auch über die möglichen Konsequenzen dieser 3 Wahlen für die Bundespolitik insgesamt reden. Denn ein Disclaimer will ich gleich zu Anfang machen. Wir kommen nun mal beide nicht aus den neuen Ländern, aus Ostdeutschland. Und die Befindlichkeiten, die dort teilweise herrschen, kennen wir aus dem, was wir hören, sehen, lesen, was uns natürlich Menschen, die dort vor Ort tätig sind, erzählen. Aber deswegen wäre ich etwas zurückhaltend damit, jetzt beispielsweise mit Erklärungsversuchen, warum ist die Welt dort irgendwie anders oder warum werden Situationen dort anders bewertet, was ist sozusagen vielleicht irgendwie ein spezifischer Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, also da will ich mich zurückhalten. Aber was das natürlich insgesamt bedeutet, sozusagen aus der gesamtdeutschen Perspektive, da kann logischerweise jeder in Deutschland mitreden.
Dann machen wir doch das und versuchen mal so Blick auf einzelne Spots auf Fragen zu werfen, die jetzt auftauchen, irgendwie gerade eine besondere Rolle spielen. Und das Erste ist, dass ich jetzt sehr oft die Analyse höre, das sei jetzt der letzte Beleg dafür, dass das Parteiensystem, so wie wir das bisher kannten, Geschichte ist. Es quasi die Zäsur ist, das war's jetzt, jetzt geht's in eine andere Zeit.
Na gut, da ist natürlich die Frage, was ist das Parteiensystem, was wir bisher kannten? Ich meine, wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, dann kommen wir eigentlich aus einem Dreiparteiensystem. Also ich will jetzt nicht noch weiter zurück, es gab auch eine Zeit vor dem Dreiparteiensystem, aber das ist jetzt wirklich schon sehr lange her. Also wir kommen aus einem Dreiparteiensystem, dann haben wir uns weiterentwickelt zu einem Vierparteiensystem, als die Grünen dazu kamen. Dann eigentlich zu einem Fünfparteiensystem, als auf der linken Seite, am linken Rand, die alte SED-Nachfolgepartei dazu kam und sich teilweise auch im Westen hat etablieren können. Ja, und dann kamen noch die Rechtspopulisten, die wir jetzt haben und über die wir vor allen Dingen reden. Jetzt haben wir so glücklich ein Sechsparteiensystem. Aber das sind ja alles keine, wie soll ich das sagen, das kam ja nicht mit einem Schlag über Nacht, sondern das Parteiensystem hat sich immer graduell transformiert. Eigentlich immer so, im Schnitt kann man sagen, alle 10 Jahre ist halt eine neue Partei aufgetaucht. Und ich würde eher die Frage stellen, ob nicht dieses Sechsparteiensystem ja mehr oder weniger die Normalität ist, auch wenn wir uns in anderen europäischen Ländern umschauen. Es gibt halt eine Partei am linken Rand, gibt eine Partei am rechten Rand. Und dann gibt es Parteien in der Mitte, da gibt es die Sonderform der Grünen, die ist eigentlich auch mittlerweile in ganz Europa verbreitet. Es gibt natürlich, was bei uns Sozial- und Christdemokraten sind, also eine Kraft rechts der Mitte, eine Kraft links der Mitte. Und dann gibt es vielleicht noch so einen Sondereffekt, wie es bei uns etwa die Liberalen sind, Kraft ihrer besonderen Tradition. Das muss oder das diese Partei existiert teilweise in anderen europäischen Ländern nicht oder sie existiert in anderer Form. Oder sie existiert auch manchmal anstelle der Grünen, das gibt's ja auch. Also 6 Parteien sind jetzt nicht zwangsläufig, aber dass alle diese Kräfte irgendwo in einer Gesellschaft vertreten sind und natürlich auch in einer Demokratie zu politischer Repräsentation gelangen, finde ich jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Klar, es wäre mir lieber, wir hätten am linken und am rechten Rand keine Parteien, die es in die Parlamente schaffen würden, aber muss man halt auch anerkennen, ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden innerhalb des politischen Spektrums. Und dann ist nur die große Frage, wie stark werden die? Und das ist jetzt eigentlich die Zäsur, die wir im Osten gesehen haben, dass die populistischen Parteien von links und rechts zusammen teilweise die Mehrheit haben, wie in Thüringen, oder zumindest also sehr nah an einer Mehrheit dran sind, wie in den beiden anderen Ländern. Und die Parteien der Mitte also Mühe haben, überhaupt noch ihre Mehrheit zu behaupten, beziehungsweise es teilweise schon nicht mehr schaffen. Das ist in der Tat neu. Aber da mache ich dann doch ein Fragezeichen dran, ob sich das in den westdeutschen Ländern genauso abspielen wird. Ich glaube, da sind schon ein paar Sondereinflüsse dafür verantwortlich, die sich nicht ohne weiteres auf Gesamtdeutschland übertragen lassen.
Nochmal eine Nachfrage. worin besteht die Sonderform der Grünen?
Naja, die Grünen sind eine Partei, die ja von ihrem Ursprung her eigentlich eine One-Issue-Party ist, also die halt aus dem Umweltschutz herausgekommen sind, aus der ökologischen Bewegung, teilweise in Deutschland Anti-Atomkraft, jetzt im Moment Klimaschutz. Und das ist ja immer das Thema, mit dem sie in besonderer Weise verbunden werden. Es gibt eigentlich keine andere Partei, also jetzt mal von denen am linken und rechten Rand abgesehen, aber in der demokratischen Mitte gibt es eigentlich keine andere Partei, die so klar mit einem bestimmten Themenfeld verbunden ist. Und ja, sie sind in den meisten Ländern eher links, auch in unterschiedlichem Grade. Aber eigentlich ist das der Markenkern der Grünen nicht, dass sie jetzt eine linke oder rechte Partei sind, sondern dass sie eine ökologische Partei sind. Und mit diesem Fokus sind sie relativ einzigartig in der Parteienlandschaft.
Das könnte ja auch erklären, warum die jetzt so abstürzen, weil sie eben so enttäuscht haben bei ihren Themen.
Natürlich. Ich meine, sie hatten ihre Hochphase, jetzt gerade so 2018, 19. Das war die Hochphase etwa auch von Fridays for Future. Das war die Zeit, als der Klimawandel das beherrschende Thema zu werden schien. Ich will nicht sagen, es interessiert heute keinen Menschen mehr. Das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber die Bedeutung von Klimawandel oder generell von ökologischen Themen in der politischen Debatte ist stark gesunken. Hätte ich auch vor 5 Jahren nie gedacht, dass das passiert. Andere Themen sind an deren Stelle getreten. Und das hat natürlich für eine so themenfokussierte Partei wie die Grünen eine entsprechende Volatilität zur Folge. Das heißt, ist das Thema, für das sie stehen, en vogue, dann schießen sie nach oben. Ist das Thema gerade nicht angesagt, dann fallen sie auch genauso steil wieder runter.
Zurück zum Parteiensystem. Mal unabhängig davon, ob du dir das ob du dir Parteien an den Rändern wünschen würdest oder nicht. Rein sachlich betrachtet, gäbe es überhaupt eine vernünftige Aufteilung zwischen 6 Parteien, die wirklich unterscheidbare Profile im gesamten Spektrum haben?
Also ich denke, es gibt schon mindestens Potenzial mal für 4 Parteien. Das heißt, 2 Mittelparteien, eine links der Mitte, eine rechts der Mitte. Bei uns die klassischen Volksparteien und dann halt die Parteien, die halt die Extreme oder die Ränder verkörpern, links und rechts. Ab einem Punkt, den die Parteien der Mitte nicht mehr abdecken können und nicht mehr abdecken wollen. Das, wie gesagt, glaube ich, ist nahezu unvermeidlich. In Ländern, die ein Mehrheitswahlrecht praktizieren, kann sich das dann auf 2 Parteien reduzieren. Aber das ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich mehr eine erzwungene Fokussierung, weil man halt anders keine Chance hat. Deswegen muss man sich in einer Partei links und einer Partei rechts zusammenfinden. Und selbst in Ländern mit Mehrheitswahlrecht funktioniert das heute auch nicht mehr so, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Siehe Frankreich, siehe auch zum Teil England. Wenn wir an die Sonderrolle der UKIP denken, wenn wir auch dort an die Liberaldemokraten denken, also das ist auch kein Erfolgs- oder Patentrezept. Also 4 Parteien, glaube ich, ist ziemlich normal. Wie gesagt, die Grünen, habe ich gesagt, ist eine Sonderform, die aber aufgrund der besonderen Bedeutung des ökologischen Themas, was immer für eine hinreichende Stammwählerschaft gut ist, auch ihren Platz im Parteiensystem eigentlich haben. Und dann gibt es eben die Frage, gibt es noch eine liberale Partei oder auch eine Partei vielleicht mit noch einer anderen Ausrichtung, die auch noch ihren Platz in der Mitte findet und behauptet? Das kann dann von System zu System unterschiedlich sein.
Bei diesen 3 Wahlen jetzt, was sind so die Themen, die so im Fokus stehen, kommt ein weiteres aus meiner Sicht dazu, nämlich doch nochmal eine andere Dimension der Diskussion darüber, welche Koalitionen gebildet werden. Also mir scheint das insofern eine neue Qualität oder Dimension zu haben, weil das tiefer geht als sonst. Also vor allen Dingen in Richtung CDU, in Richtung Brandmauern, in Richtung Unvereinbarkeitsbeschluss. Und auf der anderen Seite, man sagt, ja, aber könnt ihr das denn durchhalten? Weil das ist doch jetzt der Auftrag der Wähler. Also so zusammengefasst, irgendwie kann man an den 3 Wahlen, werden auch unterschiedlich jeweils in den Ländern, ganz gut beobachten, wie jetzt wirklich sich nochmal vergewissert hat, wie wird Demokratie eigentlich gelebt? Was ist eigentlich Auftrag des Wählers und wo muss eine Partei für sich auch sagen, dann ist das halt der Auftrag, aber mit uns geht das nicht. Und da ist die CDU jetzt ja einfach in einer ganz exponierten, wenn auch nicht ganz einfachen Rolle.
Absolut, das ist der Spagat, in dem wir uns im Moment befinden und wo wir auch unsere endgültige Position noch nicht gefunden haben. Deswegen ist das auch ein massiver Gegenstand der innerparteilichen Diskussion. wir sind ja im Normalfall die einzige Partei, die weder mit dem Linken noch mit dem Rechten Rand etwas zu tun haben will. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert, solange wir erstens selber auch entsprechend stark waren und der Linke und der Rechte Rand eben entsprechend schwach, sodass man die getrost beiseite legen konnte. Das funktioniert jetzt zum ersten Mal in den ostdeutschen Ländern nicht mehr. Und das stellt uns natürlich genau vor die Frage, die du beschrieben hast. Halten wir sozusagen an der reinen Lehre fest, wie sie sich auch in unseren Unvereinbarkeitsbeschlüssen mit der Linken und der AfD manifestiert? Und wenn wir ganz ehrlich sind, mit dem BSW, ich meine, haben wir nur deswegen noch keinen Unvereinbarkeitsbeschluss, weil die einfach noch so jung sind. Wir hatten gar keine Gelegenheit, einen zu fassen, also so schnell, wie die jetzt hochgekommen sind. Das ist schon ein Phänomen, diese Partei, die eigentlich eine Ein-Frau-Bewegung ist, wenn wir uns das mal genau anschauen. Aber wir sind zum ersten Mal in der Lage, dass wir eine Mehrheit von Parteien haben, mit denen wir eigentlich allen nichts zu tun haben wollen. Die aber auch putzigerweise untereinander, jedenfalls nach heutigem Stand, nichts miteinander zu tun haben wollen. Denn sonst wäre es ja einfach, können sich ja BSW und AfD zusammentun. Also das würde ja mindestens in Thüringen, aber ich glaube sogar auch noch in einem der beiden anderen Landtage, ich habe jetzt die Zahlen aber nicht genau im Kopf, zur Mehrheit reichen. Aber wollen die auch nicht. Und dann richtet sich die Frage wiederum an uns als natürlich klassische Regierungspartei, als staatstragende Partei. Könnt ihr euch dann vorstellen, mit einer Kraft aus diesem Spektrum dann doch irgendwie was Vernünftiges zusammenzumachen, einfach damit das Land nicht unregierbar ist? Das versuchen die jetzt gerade in den ostdeutschen Ländern mit dem BSW auszuloten und wir werden sehen müssen, was da rauskommt. Also ich überlasse das natürlich auch da dem Führungspersonal vor Ort, das zu beurteilen, aber es muss auf jeden Fall auch die Option weiterhin geben, zu sagen, wenn wir keine hinreichenden Schnittmengen finden und wenn Frau Wagenknecht darauf besteht, dass also Thüringen und Sachsen jetzt in Zukunft gegen jede Waffenlieferung an die Ukraine stimmen, ja, dann geht's eben nicht. Dann kommen wir nicht zusammen und dann müssen die Bürgerinnen und Bürger auch sehen, was sie gewählt haben und müssen eventuell bei einer Neuwahl ihre Konsequenzen daraus ziehen.
In Bezug auf die AfD, die Brandmauer, jetzt auch dich nochmal gefragt, was du jetzt von den Vorgängen rund um die Konstituierung des Thüringer Landtags hältst, scheint die Brandmauer doch mehr zu stehen als jemals, oder?
Ja, also diese Geschehnisse jetzt in der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags haben mit Sicherheit dazu beigetragen, die Brandmauer noch ein bisschen höher zu ziehen. Denn man hat ja gesehen, was da rauskommt. Ich verstehe das Argument, dass Leute sagen, also es ist demokratischer Brauch, wohlgemerkt, keine rechtliche Vorgabe, auch keine verfassungsrechtliche Vorgabe, aber ein alter demokratischer Brauch, dass die stärkste Partei im Parlament den Parlamentspräsidenten stellt. Nun gut, wir haben natürlich historisch damit auch gewisse Erfahrungen gemacht, was dann so ein Parlamentspräsident anrichten kann. Aber ich will jetzt gar nicht historische Vergleiche ziehen, das ist immer verkehrt. Aber die Befürchtung, dass jetzt der AfD beispielsweise in Thüringen das Amt des Landtagspräsidenten zu beantworten, dass das zu einer Chaotisierung und Instrumentalisierung der parlamentarischen Abläufe führen könnte, diese Befürchtung hat das Verhalten des dortigen Alterspräsidenten von der AfD natürlich in jedem Punkt bestätigt. Und deswegen waren auch hinterher alle der Ansicht und sagen, okay, danke für die Kostprobe. Genau deswegen werden wir der AfD das nicht zugestehen, obwohl es demokratischer Brauch wäre. Aber es geht einfach nicht.
Ist das für dich ein Symptom für das eigentliche Ziel, unsere Demokratie kaputt zu machen, was dort in Thüringen passiert ist? Oder sind die einfach nur dusselig unterwegs?
Nee, dusselig war das nicht. Also ich bin überzeugt, dass das nicht auf dem persönlichen Mist dieses Alterspräsidenten gewachsen ist, sondern dass das eine von vornherein genau durchchoreografierte Strategie war, diese Sitzung so ablaufen zu lassen. Und das zeigt in der Tat die Gefahr, die dahinter steht. Die AfD ist eine Partei, sie bekennt sich ja auch offen dazu, dass sie dieses System ablehnt, genauso wie wir das früher von den Linksradikalen kannten oder teilweise auch noch kennen. Und zwar immer Lippenbekenntnisse zur Demokratie abgibt und vor allem dann, wenn es zu ihren Gunsten geht, sowas wie diesen demokratischen Brauch einfordert. Aber wenn ihr die demokratischen Abläufe oder das Ergebnis derselben nicht passen, dann geht sie auch rigoros darüber hinweg. Das zeigt diese Sitzung und das Verhalten des Alterspräsidenten. Und das ist genau der Grund, warum wir ihr auch diese Lippenbekenntnisse zur Demokratie nicht abnehmen.
Was hältst du jetzt von dem Vorhaben, das scheinbar jetzt beginnt, dass ein Abgeordneter aus dem Bundestag einen Parteiverbotsantrag oder wie heißt es, gegen die AfD stellen will?
Ja, Parteiverbotsverfahren stimmt schon. Ganz ehrlich, davon halte ich nicht viel. Weil eine Partei, die nun doch, ich sag mal, diesen Zuspruch in der Bevölkerung findet, jedenfalls in einigen Ländern, aber ja im Westen schon auch hinreichend, viel zu viel Zuspruch, die muss man politisch bekämpfen. Und mit dem muss man sich politisch auseinandersetzen. Zu glauben, man könne dieses Phänomen zum Verschwinden bringen, indem man ein Parteiverbotsverfahren anstrengt. Also erstens wissen wir nicht, ob es erfolgreich wäre. Wenn es nicht erfolgreich wäre, ich meine, wäre es die endgültige Blamage, dann würden die das noch als besonderes Fanal vor sich hertragen. Aber selbst wenn es erfolgreich wäre, würde sich doch binnen kürzester Frist unter anderem Namen irgendeine neue Erscheinung bilden, die letzten Endes in dieselbe Richtung steuert. Und dann kann man so ein Rennen wie zwischen Hase und Igel veranstalten und versuchen also alles, was in dieser Hinsicht unterwegs ist, zu verbieten. Das wird nicht zum Erfolg führen. Die können dann nur ihre Märtyrerrolle ausleben. Und deswegen sage ich also, wir kriegen die entweder politisch klein oder wir kriegen sie nicht mehr klein. Ich bin überzeugt, wir kriegen sie politisch klein. Und natürlich werden wir auch darauf achten. Deswegen ist gut, dass in Thüringen auch einen Verfassungsgerichtshof gibt, der beispielsweise jetzt diese Sperenzchen bei der Landtagskonstituierung unterbunden hat. Also natürlich werden wir die in die Schranken weisen müssen, die das Verfassungsrecht steckt, auch mitunter in Anspruchnahme beispielsweise der Verfassungsgerichte. Aber es ist trotzdem einfach eine Frage der politischen Ehrlichkeit, dass die auf der Bühne bleiben und dass wir uns in der Arena mit ihnen auseinandersetzen.
Wie sieht's denn mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber den Linken oder zu den Linken aus? Ist das noch up to date?
Also ich weiß, dass das jetzt auch manche hinterfragen, weil sie Vergleiche ziehen und sagen, also im Vergleich zur AfD oder auch zu BSW, je nachdem, sieht die Linkspartei doch gar nicht mehr so furchtbar aus, vor allem wenn sie von Leuten wie Bodo Ramelow verkörpert wird. Das verstehe ich in der Einzelfallbetrachtung. Aber die Linke schleppt halt nun mal diesen historischen Ballast mit sich herum. Ich meine, sie hat sich damals bewusst dafür entschieden, die Nachfolge der SED anzutreten, die Nachfolge der Diktaturpartei aus der DDR. Und sie hat bis heute dieses Erbe nicht ausgeschlagen. Und eine Partei, die wie die CDU ihre ganze Existenz in den ersten 40, 45 Jahren in der Abgrenzung zu diesem kommunistischen System auf der anderen Seite der Mauer gefunden hat, dass die sich mal mindestens sehr schwer damit tut, mit einer Partei irgendwie zusammenzugehen, die sagt, ach, so schlimm fanden wir dieses Erbe gar nicht. Also wir haben das angetreten, wir haben das mittlerweile modifiziert, klar, also wir wollen jetzt nicht mehr zurück in die DDR, wollen auch keine Diktatur, aber wir bekennen uns schon dazu, dass das Teil unseres historischen Erbes ist. Ja, aber mit diesem historischen Erbe wollen wir halt nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite kann man vielleicht irgendwann die Frage stellen, ob das alles so weit genug weg ist, dass die Linkspartei heute eigentlich halt natürlich auch eine linke Strömung verkörpert, mit der wir politisch eigentlich auch nichts zu tun haben, aber dass jedenfalls diese Identifikation mit der Diktatur weit genug weg ist, um das nicht mal als unüberwindliches Hindernis zu betrachten. Das ist eine sehr spannende Frage, die, glaube ich, auch noch einiges an Diskussionen bei uns in der Partei erfordern wird. Und natürlich, wenn man ganz konkret vor Ort in einem Land mit den Leuten zu tun hat, auch sehr davon abhängt, wie sich diese Leute eben zu der Geschichte ihrer Partei positionieren. Ich will nicht ausschließen, dass man darüber neu nachdenkt, aber ich sage nur, das wird uns schon sehr schwer fallen, weil wir können auch anderswo in anderen Ländern suchen, wo Parteien fortgelebt haben, die mal eine Diktatur getragen haben. Da gab es immer ähnliche Schwierigkeiten. Aber auch sicherlich irgendwann mal den Punkt, wo man über diese Historie hinweggegangen ist. Ob wir den jetzt schon erreicht haben in der CDU, weiß ich nicht. Aber wir sind das erste Mal herausgefordert, uns überhaupt diese Frage zu stellen. Insofern ist es schon ganz interessant.
Vielleicht ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich die Frage nach der Linken jetzt über die Zeit sowieso selber erledigt.
Das kann natürlich auch sein. Dann hat sich möglicherweise die Frage mitsamt der Partei erledigt, bevor wir überhaupt dazu gekommen sind, das irgendwie mal neu zu thematisieren.
Ich persönlich halte das nicht für unwahrscheinlich. Ich meine, der Plan von Sarah Wagenknecht geht da ja auf. Also letztlich war es doch der Plan aus der Linken, dann entsprechend Leute mitzuziehen, um halt diesen Neustart zu wagen.
Ich staune ja auch noch immer, mit welchem Erfolg das geschehen ist. Also ich meine, muss wirklich sagen, Sarah Wagenknecht und ihr Mann, das sind die größten Parteizerstörer in der Geschichte dieser Republik. Also erst haben sie die SPD fast ruiniert, jetzt haben sie die Linkspartei kaputt gemacht. Also es ist auch eine Art von Leistung, eine destruktive Leistung, aber ist eine Art von Leistung. Ich hätte nie gedacht, dass Sarah Wagenknecht so viele Leute mitzieht, dass sie im Prinzip die Linkspartei vernichtet. Weil eigentlich, ich meine, ist das eine Ein-Personen-Partei. Und es ist das erste Mal seit 1945, dass es in Deutschland wieder eine Partei gibt, die eigentlich nur aus einer Person besteht. Oder wo eine Person allein das Sagen hat. Ja, wir kennen das auch aus anderen europäischen Ländern. Klar, Parteien wie, ne, was gerade in den Niederlanden haben, Geert Wilders oder so. Da finden wir in anderen Ländern auch noch andere Beispiele. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber für Deutschland ist das schon, das ist wirklich eine bemerkenswerte Zäsur, finde ich.
Das ist so ein weiteres Feld, was ich besonders an diesen drei Wahlen finde, zu dieser Balance zwischen Einfluss der Person, um die es geht, und halt die Partei. Das gibt es natürlich in der Politik immer, klar. Hier aber sowohl, was eben in Thüringen Höcke angeht, Sarah Wagenknecht in allen drei Ländern mit dem, wie sie zieht, und dann in einer ganz anderen Konstellation, aber jetzt den Personenfaktor in Brandenburg so ins Feld zu werfen, also entweder ich werde hier mit der SPD stärkste Partei oder ich bin weg, hat ja auch damit zu tun, dass die Person so extrem wichtig war.
Natürlich.
Und das ist eine neue Dimension.
Ja, das sehen wir aber auch schon seit einigen Jahren. Also ich erinnere mich auch an die ganzen Landtagswahlen der letzten Jahre, wo immer es eine starke Ministerpräsidentin oder einen starken Ministerpräsidenten gab, haben die gezogen.
Aber dass jetzt eine gerade mal vor 9 Monaten gegründete Partei wegen der Person, die da an der Spitze steht, so einschlägt, das ist ja, das hat ja mit MP-Bonus dann nichts mehr zu tun.
Nee, und deswegen ist das auch in besonderer Weise phänomenal, muss man sagen. Deswegen muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen hinter die Person schauen. Und dann stellen wir fest, dass das BSW oder das Frau Wagenknecht, kann man ja ruhig personifizieren, schon eine sehr interessante neue politische Mischung verkörpert, indem sie eben klassisch linke, auch bis hin zu linksradikalen Elementen, was so den sozialen Bereich und den sogenannten Reichen oder sowas angeht, und klassisch rechte bis hin zu völkischen Elementen, das ist ja ganz klar in den Äußerungen von ihr zur Migrationspolitik zu sehen, kombiniert. Und das ist wirklich etwas Neues, weil die Linkspartei war einfach klassisch links oder linksradikal, wie auch immer. Die AfD ist klassisch rechts, rechtsradikal, wie auch immer. Und Frau Wagenknecht kombiniert Elemente aus beidem und macht so eine, wie soll man das jetzt nennen, eine umfassende Extrempartei. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ganz offensichtlich punktet sie auch auf diese Weise, weil es Menschen gibt, die beispielsweise sehr wohl, ich sag mal, sich diesem völkischen Element, diesem Antimigrationselement der AfD zuneigen, aber irgendwie eben doch nicht sich so ganz mit dem rechten Rand identifizieren wollen und deswegen auf jemanden gehen, der gleichzeitig verspricht, ja, aber ich kümmere mich hier ums Soziale, ich kümmere mich um eine andere Form auch der Verteilung im Land. Und ja, und das irgendwie für, keine Ahnung, für die modernere oder zielführendere Variante halten. Jetzt bin ich auch mal ganz bösartig. Das historische Vorbild war genauso, ne? Es gibt ja das berühmte Wort, ich glaube, von Heiner Geißler, die Nationalsozialisten waren in erster Linie Sozialisten. Hat er damals einen unglaublichen Aufschrei ausgelöst. Verstehe auch warum. Alle diese Vergleiche sind schwierig, ich will auch keinen Vergleich ziehen. Ich will nur feststellen, diese Kombination aus linken und rechten ideologischen Elementen ist als solche auch nicht neu. Haben wir halt nur auch seit vielen, vielen Jahren in Deutschland nicht mehr gesehen. Und ist faszinierend, dass die jetzt wieder so erfolgreich ist.
Wie schätzt du soweit das mit Stand heute überhaupt möglich ist, das Koalitionspotenzial des BSW für die CDU, frage ich dich natürlich ein.
Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also mit Frau Wagenknecht als solcher kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, so wie sie auftritt. Die Frage ist, ob die Menschen, die in den Ländern für das BSW tätig sind, ob die nur bloße Sprachrohre von Frau Wagenknecht sind oder ob, wie in anderen Parteien auch, die aber eben nicht so auf eine Person zentriert sind, man sagen kann, da führen Landesverbände auch ein Eigenleben. Und vielleicht kann man mit dem Landesverband was anfangen, auch ohne jetzt den Linien des Bundesverbandes in dieser Hinsicht zu folgen. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Und deswegen sage ich auch, das war der Sinn meines Disclaimers zu Beginn, das können nur unsere Leute vor Ort, die mit denen unmittelbar zu tun haben, beurteilen. Und da würde ich mich auch ihrem Urteil fügen oder ihm folgen.
Mit ihr auch in Verbindung, aber nicht nur. Gibt es noch ein Thema, das irgendwie besonders bei diesen drei Landtagswahlen für mich irgendwie zutage trat? Und zwar ist das das Arbeiten mit Angst. Im Wahlkampf oder überhaupt bei der ganzen Debatte. Angst schüren, mit Angst arbeiten, aber auch Angst haben. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, egal in welche Richtung, es gibt einmal das Angstarbeiten, gerade Sarah Wagenknecht, mit diesem Schüren, Kriegsgefahr für Deutschland und Kriegstreiber und so weiter. Gleichzeitig aber auch, jetzt nur als zweites Beispiel, nicht als vollständige Aufzählung oder Wahrnehmung, eine unglaubliche Angst, dass sich das jetzt irgendwie anders noch wiederholen könnte, was wir hier dann erlebt haben mit dem Wachsen der extremen Ränder, insbesondere AfD, und eine bei allen eine Angst, was bei der Bundestagswahl passiert. Ist das, also wie nimmst du wahr, welche Rolle spielt Angst in diesen drei Wahlkämpfen?
Also Angst spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Das ist ja auch eine der stärksten Triebfedern, die der Mensch hat. Führt nur meistens nicht zu guten Ergebnissen. Das kann man auch hier sehen. Ich würde eine Angst vor allem noch hinzufügen. Und das ist vielleicht sogar die bedrohlichste von allen, nämlich die Abstiegsangst der Mittelschicht. Das ist etwas, was wir in ganz Deutschland sehen, auch im Westen. Das hat natürlich was mit der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, mit dem Gefühl, dass das Land sich auf keinem guten Weg befindet. Und deswegen die Menschen, die eben, sagen wir, klassisch der Mittelschicht jetzt im weiteren Sinne zugehören, das Gefühl haben, dass sie möglicherweise ihren Lebensstandard, ihren Wohlstand, einfach das, woran sie sich gewöhnt, was sie geliebt haben, nicht halten können. Das erklärt, glaube ich, auch zu einem wesentlichen Teil den Zulauf der Jungen, gerade zu den extremen Parteien, gerade auch zur AfD, die das Gefühl haben, die Zukunft, die man uns verspricht, sieht irgendwie wesentlich weniger rosig aus, als das, was wir im Moment noch als Gegenwart bei unseren Eltern erleben können. Ich halte das zwar alles in der Sache für falsch, aber die Umfragen zeigen ja, dass diese Angst sehr verbreitet ist. Und das ist vielleicht sogar die stärkste Triebfeder, die Menschen im Moment zu den Rändern treibt. Und deswegen ist das für mich auch einer der wesentlichen Punkte, wo wir ansetzen müssen, den Menschen wieder Sicherheit zu geben, dass sie sich auch des Standards, den sie erreicht haben, auch des Wohlstands, den sie haben, dass wir das auch weiter gewährleisten können, dass dieses Land auch weiter funktionieren wird. Das halte ich für einen der zentralen Schlüssel. Aber klar, die Angst beispielsweise vor Krieg ist natürlich etwas, was bei den Ostwahlen noch ein zusätzlicher Faktor war und ohne den der Erfolg von Frau Wagenknecht auch nicht zu erklären wäre.
Würdest du sagen, dass auch die CDU öfter mit Angstschüren arbeitet, als es dann eigentlich auf der Grundlage deiner Analyse gut wäre? Und ich meine jetzt nicht nur die junge Generation.
Ja, das ist, ich glaube, das ist im politischen Geschäft bis zum gewissen Grade unvermeidlich. Wenn man der Überzeugung ist, dass wir gerade auf keinem guten Weg sind und dass gewisse Entwicklungen wirklich gestoppt oder umgekehrt werden müssen, wenn es nicht richtig schlecht werden soll. Und ich meine, das ist schon eine Überzeugung, die wir in der CDU mit Blick auf die Ampel weit verbreitet haben, dass man da natürlich auch in der politischen Debatte da mal überzieht und sagt, also, und wenn das so weitergeht, ja, dann gehen ja aber wirklich alle Lichter aus, niemals alle Lichter ausgehen, aber ja, ich sage mal, diese Form von Überspitzung gehört ja bis zum gewissen Grad auch zur politischen Debatte. Aber ja, in einer Situation, die so volatil ist, die wir sie im Moment erleben, kann das, und das erleben wir auch gerade, auch dazu führen, dass Menschen, die durchaus die diese mögliche negative Perspektive teilen, aber direkt an uns vorbei zur AfD oder sonst wohin laufen, weil sie sagen, also ich glaube gar nicht mehr, dass das in diesem System überhaupt noch irgendwie funktioniert. Da hilft nur noch der große Schlag von außen, und das ist natürlich eine große Gefahr. Und deswegen beschreiben wir auch im Moment unsere kommunikative Herausforderung so, dass wir sagen, also ja, wir müssen den Menschen klar machen, dass es so nicht weitergeht, wobei ich glaube, das hat mittlerweile der überwiegende Teil verstanden. Aber wir müssen ihnen zugleich auch ein Angebot machen und ein überzeugendes Angebot, und müssen erklären, man kann das auch ändern. Und man kann es auch ändern, ohne jetzt gleich alles kurz und klein zu schlagen und das ganze System in Frage zu stellen, sondern es gibt auch Möglichkeiten innerhalb dieses Systems, das vernünftig umzusteuern, sodass wir wieder auf ein gutes Gleis kommen. Da hilft natürlich auch ein bisschen die Lebenserfahrung, weil ich meine, muss auch ehrlicherweise sagen, ja, das ist im Moment eine ziemlich tiefe Krise, die wir mitmachen. Aber es ist jetzt auch nicht die erste. Wir hatten auch schon andere Situationen, wo auch solche Beschwörungen des Untergangs kursierten und aus denen wir uns auch wieder rausgearbeitet haben. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, wir kriegen uns auch hier wieder rausgearbeitet. Aber ja, möglicherweise diese Angstspirale, die da entstehen kann, die ist heute vielleicht gefährlicher als früher, und das hat ein bisschen was mit den Dingen zu tun, über die wir auch schon oft diskutiert haben, nämlich beispielsweise mit sozialen Medien und all den Phänomenen, die eben in der modernen Kommunikation unterwegs sind, weil das dazu führt, dass sich solche diffusen Fantasien oder Angstträume oder so in kürzester Zeit vervielfachen, potenzieren und plötzlich eine Eigendynamik entfalten, gegen die man mit rationalen Argumenten gar nicht mehr ankommt.
Das ist halt einfach auch, und das, deswegen komme ich auch irgendwie darauf, diese drei Wahlen finden in einer Kombination von unterschiedlichsten Entwicklungen statt, sowohl was das Parteisystem, aber eben auch was so faktische Krisen angeht und so weiter, was wir besprochen haben. Das ist schon echt was Besonderes. Also weiß nicht genau, wann wir sowas schon mal hatten, dass das so alles so zusammenkommt.
Ja, und erneut. Es sind auch die Medien, es sind die Kommunikationskanäle, die aber auch diesen Eindruck erwecken, dass gerade alles zusammenkommt. Sonst könnte man diese Krisen vielleicht schon auch auseinandersortieren. Wie gesagt, es gab auch in anderen Zeiten auch durchaus multiple Krisen. Aber gefühlt stürzt das alles im Moment auf einmal auf uns ein. Und das hat natürlich schon etwas eben mit der Schnelllebigkeit der Welt und unserer Kommunikation ganz generell zu tun. Darüber hinaus gehört es ja zu dem psychologischen Paradoxa von Angst, dass die Angst immer dort am größten ist, wo man keine unmittelbare eigene Erfahrung mit dem Phänomen hat, vor dem man Angst hat.
Was psychologisch finde ich auch total logisch
ist. Was total logisch ist. Das ist die Angst vor dem Unbekannten. Die Angst vor dem Unbekannten, dass über einen hereinbrechen könnte, wenn man damit schon umgeht und feststellt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht gerade ideal, aber irgendwie kriegt man es gehandelt. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht gleich der Untergang. Und dann ist auch die Angst nicht so ausgeprägt. Ich meine, deswegen gibt es dieses Phänomen auch, dass die Ablehnung etwa von Migration und die Hinwendung auch zu extremen Formen von politischen Positionen, die sich also massiv gegen Migration wenden, mit all den unappetitlichen Dingen, die da auch kursieren, dort am größten ist, wo es die wenigsten Migranten gibt. Und dort, wo es die meisten gibt, ist das überhaupt nicht ausgeprägt, weil die Menschen den täglichen Umgang miteinander haben und mögen auch sagen, dass ihnen das eine oder andere nicht passt, aber es gibt nicht diese irrationale, diffuse, übersteigerte Angst.
Meinst du, es wird bis zum Bundestagswahlkampf die Migrationsfrage, das aktuelle Problem, abgeräumt sein?
Nein, abgeräumt sicherlich nicht, aber vielleicht in eine beherrschbare Form gebracht, also in der Wahrnehmung der Menschen. Wir haben, kann man ja auch ganz offen sagen, wir haben als CDU auch überhaupt kein Interesse daran, das Migrationsthema zum beherrschenden Thema des Wahlkampfs zu machen. Ich hielt es auch eine Sache für nicht richtig, aber es ist auch überhaupt nicht geplant. Wir können kein Interesse daran haben, weil das nur wieder den extremen Rändern die Menschen zutreiben würde. Deswegen muss es auch in unserem Interesse sein, schon möglichst vor der Bundestagswahl aufzuzeigen, dass es Mittel und Wege gibt, eben mit Migration vernünftig, verantwortungsvoll umzugehen. Und wir müssen eigentlich bei der Bundestagswahl über die ganz anderen Existenzfragen unserer Gesellschaft reden, nämlich zum Beispiel über Dinge wie den demografischen Wandel, zum Beispiel über Dinge wie die drohende Deindustrialisierung, zum Beispiel über Dinge wie soziale Sicherheiten, Form beispielsweise bezahlbaren Wohnens, einer vernünftigen Altersvorsorge, bezahlbaren Energiepreisen und. Es gibt so viele Punkte an dieser Stelle und die sind, werden letzten Endes für die Zukunft unseres Landes viel entscheidender sein. Und darauf müssen wir auch den Wahlkampf fokussieren. Aber das ist auch absoluter Konsens in der CDU. Also niemand bei uns hat ein Interesse daran, die Migrationsfrage irgendwie zum beherrschenden Thema dieses Wahlkampfs zu machen. Aber natürlich können wir das auch nicht alleine herbeiführen, sondern es muss auch was passieren, damit sie nicht zur alles beherrschenden Frage wird in der Wahrnehmung der Menschen.
Zum Abschluss dann mal Blick auf CDU und Richtung Bundestagswahl. Was hältst du davon, von diesem Unterschied in Bezug auf die Haltung den Grünen gegenüber? Söder, der also keinesfalls, der die Koalition ausschließen will, und Merz, der irgendwie versucht, sich das offen zu halten, aber nicht gleichzeitig offen Söder zu widersprechen. Jedenfalls habe ich so den Eindruck, dass das gerade die Linie ist.
Ja gut, Markus Söder, ich meine, vor allem nachdem jetzt feststeht, dass er nicht Kanzlerkandidat wird, denkt natürlich rein bayerisch, wie das ein CSU-Vorsitzender klassischerweise tut. Und dass die CSU in Bayern mal die Grünen zur Regierung brauchen könnte, das ist in der Tat eine Option, die ist aus heutiger Perspektive so weit weg. Also darüber muss sich Markus Söder, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Und deswegen hat er es natürlich leicht, so etwas auszuschließen und damit seinen Wählerinnen und Wählern auch zu signalisieren, also ihr könnt euch drauf verlassen, mit mir gibt's auch nicht ein Jota grüne Politik. Das muss Friedrich Merz auf der Bundesebene anders sehen. Und wir haben das ja auch hier in Hessen demonstriert. Wenn einen die Wählerinnen und Wähler in die Lage versetzen, dass man mehrere Koalitionsoptionen hat, dann sollte man die auch nutzen. Also man sollte sie ausloten, weil je mehr Optionen ich habe, umso größer wird mein Spielraum und umso größer wird tendenziell am Ende auch mein Verhandlungserfolg. Das ist nur Gesetzmäßigkeit. Wenn ich alles von vornherein ausschließe und mich nur auf eine Möglichkeit kapriziere, dann hat der Partner natürlich auch ein entsprechendes Druckpotenzial in der Hand.
Was wäre, wenn die Ampel in diesem Jahr, im Dezember, doch noch auseinanderfällt? Würde sich dann überhaupt irgendetwas Erwähnenswertes verändern, weil wir ja schon im September ja schon die nächste Bundestagswahl haben? Und was passiert dann eigentlich, wenn sie auseinanderfällt?
Ja gut, wenn sie auseinanderfällt, das wird im Zweifel ja so passieren, dass entweder eine Partei die Regierung verlässt oder der Kanzler eine rauswirft, einen seiner Koalitionspartner, wir dürfen auch dreimal raten, wer das wäre, dann wird der Kanzler, weil er keine parlamentarische Mehrheit mehr hat, im Zweifel die Vertrauensfrage stellen. Und wenn er die verliert, was nach solchen Geschehnissen zu erwarten ist, dann wird der Bundestag aufgelöst und es werden Neuwahlen angesetzt. Binnen, ich glaube, 60 Tagen, müsste ich nochmal ins Grundgesetz schauen, aber jedenfalls innerhalb einer relativ knappen Frist. Das heißt, wenn die Ampel wirklich im Dezember auseinanderflöge, sagen wir mal, es gibt noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage, dann würde höchstwahrscheinlich irgendwann im Februar neu gewählt werden. Und sagen wir mal so, um Ostern herum würde sich eine neue Bundesregierung konstituieren. Das würde immerhin bedeuten, dass Deutschland 6 bis 8 Monate weniger verliert, als es so verlieren wird, wenn die Ampel bis zum Schluss durchhält. Weil man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass die noch irgendwas auf die Reihe kriegen werden. Und das bedeutet, die 12 Monate bis zur Bundestagswahl oder sagen wir mal bis zur Neukonstituierung, das ist dann irgendwann vor Weihnachten, die sind eigentlich verloren für Deutschland. Und diese Zeit könnte man abkürzen. Also insofern wäre es eigentlich eine gute Sache für Deutschland. Aber auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, ja, so sehr werden diese 6 bis 8 Monate jetzt auch nicht mehr ins Gewicht fallen, dass man sagt, das ist jetzt eine fundamentale Umkehrung der Verhältnisse. Das erwartet sowieso jeder für die Zeit nach der Bundestagswahl. Und ob das jetzt, wie gesagt, 6 bis 8 Monate früher oder später eintritt, der Effekt ist der gleiche.
Hältst du es für wahrscheinlich, dass die FDP geht oder rausgeworfen wird?
Also die allgemeine Meinung ist eigentlich, dass das vom Bundeshaushalt abhängt. Da gibt es zwar einen Haushaltsentwurf, aber der ist ehrlich gesagt mit so vielen Lücken und Leerstellen und unrealistischen Annahmen gefüllt, dass er eigentlich schon die Grenzen der Seriosität verlässt. Also ich würde mir als Finanzminister das nicht trauen, das dem Parlament vorzulegen. Und deswegen wird bestimmt nochmal nachgearbeitet werden. Ich glaube, am 14. November ist nochmal so eine große Sitzung geplant, wo die Koalition nochmal versucht, irgendwie den Haushalt ein bisschen mehr auf Linie zu trimmen. Wenn das schief geht, ja, dann kann die Ampel noch vor Weihnachten auseinanderfliegen. Umgekehrt, wenn sie es schaffen, sich noch auf einen halbwegs vorzeigbaren Haushalt zu einigen, dann wird sie auch bis zum Ende durchhalten. Also der Haushalt ist die Sollbruchstelle.
Was würdest du Christian Lindner, wenn er dich anrufen würde, sagen, Mensch, Alexander, gib mir mal einen Rat. Was würdest du ihm raten?
Ja, da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, das ist schon ein Dilemma, in dem er sich befindet. Ich meine, in gewisser Weise hat er sich natürlich selbst den einmanövriert. Er hätte die FDP ja nicht in die Ampel führen müssen. Wir denken alle noch daran, lieber nicht regieren,
lieber nicht als schlecht regieren.
Den Satz wird er wahrscheinlich auch bis an sein Lebensende bereuen oder er wird ihn bis an sein Lebensende verfolgen. Aber jetzt sitzt er natürlich wirklich in einem Dilemma. Ich glaube nicht, dass die FDP jetzt wirklich so viel Gewinn daraus ziehen kann, diese Regierung zu verlassen. Dafür ist es eigentlich schon zu spät. Auf der anderen Seite, bis zum Ende durchzuhalten, würde ich natürlich auch dann den Vorwurf eintragen, ihr klammert euch bis sozusagen bis zum letzten Augenblick an die Zipfelchen der Macht und das ist dann erst recht ein Grund, sie abzuwählen. Ich glaube, und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass das nicht entschieden ist innerhalb der FDP. Ich denke, die warten jetzt wirklich ab, ob Christian Lindner bei den Haushaltsberatungen nochmal richtig einen Punkt setzen kann. Dass die FDP wirklich am Bundeshaushalt 2025 nochmal demonstrieren kann. Seht her, wir erreichen ja was in dieser Koalition, wir verhindern schlimme Dinge, wir sorgen dafür, dass noch halbwegs was Konstruktives aus dieser Ampel rauskommt. Damit kann sie dann auch in die Bundestagswahl, die dann im September wäre, ziehen. Umgekehrt, wenn diese Haushaltsberatungen so verlaufen, dass sie eigentlich nur um den Preis abzuschließen wären, dass Christian Lindner eigentlich alle Positionen räumt, die klassischerweise von der FDP besetzt werden, von Haushaltssolidität bis zur Schuldenbremse, dann wäre sicherlich auch gut beraten zu sagen, dann ziehe ich die Reißleine, das mache ich nicht mehr mit. Also deswegen glaube ich, es wird sehr spannend werden im November. Es hängt wirklich viel davon ab, wie diese Haushaltsberatungen verlaufen.
Es hängt an der Finanzpolitik.
Ja, manchmal alles hängt am Geld. Der alte Satz am Gelde hängt, nach Gelde drängt doch alles. Ne? Tu noch ein bisschen was für den bildungsbürgerlichen Kanon.
Wir werden es weiter verfolgen.
Ganz bestimmt.
An dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Spotwerfen auf so die Dimensionen dieser drei Landtagswahlen, die wirklich besonders waren.
Ja, absolut. Besonders und nicht einfach. Und obwohl wir in zweien ja objektiv sehr gut abgeschnitten haben, war der Jubel trotzdem sehr verhalten.
Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass sowas immer gut ist, was Reinigendes haben kann. Es letztlich, so schmerzhaft es auch ist und so schwer es auch ist, auch etwas zur Reflexion und zur Selbstvergewisserung und zum Finden eines neuen Weges beiträgt. Ich glaube einfach unumstößlich daran, dass es zu etwas Gutem führt.
Dein Wort in Gottes Ohr, liebe Anja.
Wir danken fürs Zuhören.
Und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dahin eine gute Zeit.